HR Info. Der Tag in Hessen.
Mit Gabi Beck, hallo. Auch in Hessen ist das Deutschland-Ticket ein wichtiger Faktor beim Thema Verkehrswende. Auch wenn mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen, bleibt das Deutschland-Ticket im Verhältnis zu anderen Fahrscheinen recht günstig. Was auf der einen Seite dem Klima hilft, muss auf der anderen Seite aber auch finanziert werden. Die Frankfurter Verkehrsgesellschaft Trafik hat eine Studie in Auftrag gegeben, woher denn nun das Geld zur Finanzierung des Nahverkehrs kommen soll. hr-Info-Reporter Frank Angermund mit den Einzelheiten.
Der Klimawandel schreitet voran, auch in Frankfurt. Durch die heißen und trockenen Sommer geht es beispielsweise dem Stadtwald sehr schlecht. Um die Folgen abzumildern, müsste weniger CO2 produziert werden. Eine Möglichkeit: viel mehr Menschen fahren Bus und Bahn statt Auto. Das günstige Deutschland-Ticket soll dabei helfen. Doch der ÖPNV kostet Geld. Geld, das durch das günstige Ticket fehlt. Also müssen Alternativen her. Eine neue Studie besagt, Unternehmen profitieren davon, dass ihre Mitarbeiter den gut ausgebauten Nahverkehr in Frankfurt nutzen können. Deshalb sollen sich die Firmen auch an den Kosten beteiligen. Ein Arbeitgeberbeitrag für jeden Mitarbeiter. Heiko Nickel vom Frankfurter Verkehrsdezernat.
Das bedeutet, dass also wir 2 Euro pro Woche bekommen, sodass wir damit diese Finanzierungslücke ein wenig schließen können.
Anders gesagt, ca. 100 Euro pro Mitarbeiter im Jahr. Rund 200 Millionen Euro kostet der Frankfurter ÖPNV pro Jahr. Der Arbeitgeberbeitrag würde laut Studie 65 Millionen Euro in die Kasse spülen. Als erfolgreiches Beispiel wird ein vergleichbares Modell aus Wien angeführt. Und Frankfurt versucht den Arbeitgebern die Abgabe dadurch schmackhaft zu machen, dass Jobtickets angerechnet werden könnten.
Und der Arbeitgeber hat aber, wenn er zum Beispiel das Deutschland-Ticket als Jobticket für seine Mitarbeiter anbietet, kriegt er dann auch 50% Rabatt, sodass also dieser Beitrag relativ gering ist, aber uns sehr hilft, hier den ÖPNV so in der Qualität zu betreiben, wie die Leute es auch brauchen.
Doch so einfach öffnen Arbeitgeber ihre Geldbörse nicht. Die Unternehmen würden sich bereits an der Finanzierung des ÖPNVs beteiligen. Außerdem sei die Abgabenbelastung in Frankfurt, unter anderem durch eine hohe Gewerbesteuer, schon jetzt sehr groß, sagt Lukas Berkel von der Industrie- und Handelskammer.
Deswegen ist es aus unserer Sicht nicht sinnvoll, über weitere Abgaben nachzudenken.
Die Studie macht weitere Vorschläge. Durch eine City-Maut wie in London oder Stockholm würde die Stadt Frankfurt rund 50 Millionen Euro für den ÖPNV einnehmen. Doch für eine City-Maut müsste die Bundesregierung Gesetze ändern. Das steht aber nicht im Koalitionsvertrag der Ampelregierung. Deshalb hofft die Stadt Frankfurt, zumindest mit dem Arbeitgeberbeitrag, bei den Koalitionsverhandlungen in Wiesbaden zwischen CDU und SPD etwas zu bewirken. Schließlich hatte bereits eine Kommission Vorschläge zur Zukunft des Nahverkehrs erarbeitet, sagt Heiko Nickel.
Sodass ich mich sehr freuen würde, wenn die neue Landesregierung und die Koalitionsverhandlungen sich die Ergebnisse oder die Beiträge aus der Enquete-Kommission auch zu Herzen nimmt, weil dort eigentlich sehr gut aufgezeigt wurde, wie Mobilität in Zukunft in Hessen aussehen kann.
Doch Frankfurt wird auch selbst aktiv. Knapp 8 Millionen Euro will die Stadt in Zukunft durch höhere Parkgebühren einnehmen. Nach und nach wird es mehr Anwohner parken und teurere Parktickets in Frankfurt geben.
In Frankfurt sind alternative Finanzierungsmöglichkeiten für den Nahverkehr vorgestellt worden. Infos hatte Frank Angermund. Das sogenannte Childhood-Haus will künftig Jugendlichen und Kindern helfen, die Opfer oder Zeugen von sexualisierter Gewalt geworden sind. Meist werden die ja von der Polizei, Staatsanwaltschaft, Medizinern, Psychologen und anderen befragt und das kann für sie sehr anstrengend sein. Damit das jetzt alles unter einem Dach passiert, gibt es das erste Childhood-Haus in Frankfurt auf dem Gelände der Uniklinik in Anwesenheit von Boris Rhein, dem hessischen Ministerpräsidenten und der schwedischen Königin Silvia ist das Childhood-Haus eröffnet worden. Sandra Winzer berichtet.
Bewegende Worte für ein bewegendes Thema.
Gewalt und Missbrauch an Kindern gibt es überall und niemand darf dazu schweigen.
Beim Festakt am Nachmittag sprach sich Ministerpräsident Boris Rhein deutlich für den Kinderschutz aus. Roter Teppich, Blumen, ein hohes Polizeiaufgebot. Jetzt zum Wochenanfang wurde nicht nur der Internationale Tag der Kinderrechte gefeiert, sondern vor allem die Eröffnung des ersten Childhood-Hauses in Hessen. Dafür kam auch Ihre Majestät Silvia von Schweden persönlich vorbei.
Hessen hat sich als Vorreiter im Bereich des Kinderschutzes erwiesen und setzt mit der Eröffnung ein deutliches Zeichen dafür, dass der Schutz und die Rechte der Kinder höchste Priorität haben.
1999 hat sie die Childhood Foundation gegründet. Das Haus bietet Hilfe für junge Menschen, die Opfer oder Zeugen von Missbrauch, Gewalt oder Vernachlässigung wurden. Besonders hier Medizin, Psychologie, Kinderschutz, Justiz, Sozialdienst und Polizei arbeiten Tür an Tür. Professor Matthias Kieslich, ärztlicher Leiter des Childhood Hauses Frankfurt.
Das ist also nicht die Kinder und Jugendlichen zu den einzelnen Bereichen hingehen müssen, separat, immer wieder neu, immer wieder fremd, sondern dass sie hier in einem möglichst kindgerechten Umfeld sozusagen die Disziplin zum Kind kommen.
Das Ziel? Die Geschichte nur einmal erzählen, Retraumatisierung vermeiden. Ein Teil, ein Vernehmungsraum mit warmen, grünlich-blauen Farben. An der Wand 4 Kameras. Von der Decke baumelt ein kleines Mikrofon. Alexandra Roth von der Polizei Hessen.
Es wird dann 1:1 aufgezeichnet. Jede Mimik, jede Gestik, jede Gefühlsregung und das Ganze wird ebenso dokumentiert, dass es gerichtsfest ist.
Der Standort am Frankfurter Uniklinikum ist der erste in Hessen. Bundesweit einmalig, das Haus wurde vollständig vom Land Hessen eingerichtet und finanziert.
Königin Silvia von Schweden hat in Frankfurt das Childhood House eröffnet. Unsere Reporterin Sandra Winzer hat darüber berichtet. Boris Rhein und die CDU in Hessen haben ja nach der Landtagswahl lange überlegt, sich dann schließlich aber doch von den Grünen getrennt. Wir wissen, derzeit stecken sie in Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Boris Rhein, der hatte ja mitten in der Legislaturperiode das Amt des Ministerpräsidenten von Volker Bouffier, seinem Vorgänger, übernommen. Und er hat auch den Koalitionspartner, die Grünen, übernommen. Jetzt hat er sich also für einen Partnerwechsel entschieden. Anlass für Nicolas Buschlüter, einmal zu schauen, was Boris Rhein so ausmacht.
Boris Rhein ist bekannt für seine Liebe für Achterbahnfahrten. Zumindest privat kann er davon gar nicht genug kriegen.
Och, alle Fahrgeschäfte, die teilweise auch über Kopf gehen, die einen durch die Gegend wirbeln, findet es toll, findet es einfach faszinierend.
Dass er aber auch das politische Wiesbaden durcheinander wirbeln und alte Gepflogenheiten auf den Kopf stellen kann, das kam für die meisten Beobachter dann doch überraschend. Besonders für den grünen Koalitionspartner, den Rhein nach den Sondierungsgesprächen abservierte wie eine Liebschaft, für den die Gefühle leider, leider erloschen sind.
Naja, das ist nach 10 Jahren natürlich extrem schwierig. Und mir ist es auch sehr schwer gefallen, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Es ist eine meiner emotional schwierigsten Entscheidungen.
Besonders veräppelt fühlen sich die Grünen auch, weil Rhein vor 1,5 Jahren nur mit ihrer Hilfe überhaupt ins Amt des Ministerpräsidenten gekommen war. Durch ihre Stimmen folgte Rhein in die Fußstapfen seines Vorgängers Volker Bouffier.
Ich danke Ihnen für das Vertrauen, das Sie, die Kolleginnen und Kollegen, die Abgeordneten des Hessischen Landtages, mir ausgesprochen haben.
Ein Vertrauensvorschuss, den Rhein von den Grünen bekam, obwohl der CDU-Mann die Grünen zuvor schon heftig kritisiert hatte. Als die Frankfurter Grünen vor 2 Jahren die CDU aus der Römer-Koalition drängten, sagte Rhein in einem FAZ-Interview, Zitat:
Achtung an der Bahnsteigkante. Was wir in Frankfurt erlebt haben, ist eine Hypothek für schwarz-grüne Bündnisse.
Die CDU dürfe deshalb nie SPD und FDP als strategische und inhaltliche Option aus den Augen verlieren, so Rhein weiter. Trotz dieser Dissonanzen ging das nahezu geräuschlose Regieren von CDU und Grünen auch mit dem neuen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei weiter. Rhein und Al-Wazir wirkten zumindest nach außen wie ein eingespieltes Duo. Auch altersmäßig lagen sie nun deutlich näher beieinander als zuvor Bouffier und Al-Wazir. Beim TV-Triell der 3 Spitzenkandidaten im Landtagswahlkampf trat Tarek Al-Wazir als Vermittler auf, während Nancy Faeser und Boris Rhein sich kräftig zofften.
Denn der Bund ist der Einzige, der den Schlüssel für die Steuerung und Begrenzung der Migration in der Hand hat.
Aber nicht an die Länder.
Derzeit wird
an die
nicht
Kommunen.
Gesteuert und nicht begrenzt
Doch.
Durch den Bund. Das
Sehr
ganze
stark.
Gegenteil ist der Fall. Wollen Sie sprechen oder soll ich sprechen?
Wir haben eine Woche vor der Wahl und ich kann nur mal sagen, ich hoffe, dass wenn der Wahlkampfdampf sich verzogen hat, dass wir das dann gemeinsam lösen, über die Parteigrenzen hinweg und zwischen Bund und Ländern, weil ich glaube, das ist unsere gemeinsame Verantwortung.
Nun, da sich der Wahlkampfdampf verzogen hat, legt Rhein die Karten auf den Tisch. Wichtiger als die 10-jährige Zusammenarbeit mit den Grünen ist ihm derzeit eine Politik der Anreize statt Verbote. Ein klarer Fingerzeig in Richtung Grüne, was Rhein selbst aber abstreitet.
Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen. Das will ich ganz klar sagen. Und wir wissen das sehr wohl einzuordnen, dass die Grünen sehr weit gegangen sind, auch auf uns zugegangen sind. Aber am Ende hat es nicht gereicht. Der andere Punkt ist, die Schnittmengen sind derzeit mit der Sozialdemokratie einfach größer.
Konkret die Schnittmengen bei Migration, innerer Sicherheit und beim Straßenbau. Im Rückblick dürfte aber auch eine gewisse Antipathie Rheins gegenüber den Grünen ein Faktor bei seiner Entscheidung pro SPD gewesen sein.
Wie tickt Boris Rhein? Das war ein Porträt von Nicolas Buschlüter. Eine Kirche wird wetterfest. Nachdem letzte Woche das Dach der Elisabethkirche in Kassel wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen war, beginnen nun die ersten Maßnahmen, ein provisorisches Dach zu bauen. Als erstes soll die Orgel abgedeckt werden, denn die ist denkmalgeschützt. Im Moment regnet es sehr viel. Das könnte natürlich noch mehr Schaden anrichten. Lara Schehader, unsere Reporterin in Kassel, hat zugeschaut, wie dieses provisorische Dach aufgebaut wird.
Ich bin gerade mitten in der Innenstadt von Kassel vor der Elisabethkirche. 2 Wochen ist es her, da ist hier wie aus dem Nichts das Dach eingestürzt. Noch weiß keiner, wie das passieren konnte. Kerstin Leitschuh von der Gemeinde will mir heute die Kirche zeigen. Für sie war das hier wie ein zweites Zuhause.
Meine ganze Familie, mein Mann ist dort getauft, meine Schwiegereltern haben dort geheiratet. Nachdem so der erste Schock nach dem Einsturz so langsam überwunden ist, merkt man schon auch bei ganz vielen einfach die Trauer, weil es einfach auch fast wie ein Wohnzimmer war.
Man sieht das Dach von der Straße aus. Es liegt immer noch genauso da, mitten im Kirchenraum. Heute scheint immerhin mal die Sonne, die Bauarbeiter sind gut drauf. Aber die letzten Tage hat es heftig geregnet. Die Firma von Andreas Trömel soll hier eigentlich das neue Dach bauen. Gar nicht so leicht.
Es soll ja ein Dach über die Kirche gebaut werden, um alles, was innen drin ist, vor Witterungen zu schützen. Dadurch, dass wir nicht einfach so durch die Kirche durchgehen können, da das Dach drauf liegt, müssen wir von oben rein.
Von oben rein, das bedeutet, Bauarbeiter Andreas Trömel steht auf einem tonnenschweren Kran. Normalerweise würden sie das Dach einfach stürzen. Das Problem, unter den Trümmern liegt noch die wertvolle Kirchenorgel. Die hat es besonders getroffen.
Es vergeht kaum eine Minute am Tag, in der wir nicht an dieses Projekt denken, so dass teilweise auch abends um 22 Uhr oder so ich mir immer noch Gedanken mache, wie machen wir das, ohne gerade dieses historische wertvolle Gut an einer Orgel da nicht zu beschädigen.
Von der Baustelle geht's weiter zum Kircheneingang. Hier riecht es nach feuchtem Holz. Durch die Fenster scheint die Morgensonne. Dämmwolle, Müll und Äste liegen zwischen dicken Pfützen. Einige Stühle stehen wie eingefroren genau an ihrer Stelle, bereit für einen Gottesdienst. Über uns sind fast 20 Arbeiter am Werk. So schnell wie möglich muss ein Wetterschutzdach her.
Es wäre noch die Möglichkeit, dass es schneien könnte und noch mehr Lasten aufs kaputte Dach übertragen werden und so noch mehr Beschädigungen stattfinden.
Kaum zu glauben. Vom Kran aus schneiden die Bauarbeiter einzelne Stücke vom Dach ab und tragen jedes einzelne mit den Händen raus. Kerstin Leitschuh schaut voller Hoffnung zu. Sie hat einen Wunsch.
Dass es da wieder einen Ort gibt, wo Kirche und Kultur und Gemeinde sich in dieser Form kreativ begegnen können.
Dass hier diese Weihnachten ein Gottesdienst stattfindet, ist trotzdem noch eher unwahrscheinlich.
Die Elisabethkirche bekommt ein provisorisches Dach. Das richtige Dach war aus unerfindlichen Gründen eingestürzt. Lara Schehader hat berichtet und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Die Sendung gibt's auch in der ARD Audiothek.